Wir sind wieder im Lukas-Evangelium und jetzt zu dieser Adventszeit machen wir nicht weiter mit Kapitel 6, wo wir stehen geblieben waren, sondern wir gehen zurück zum ersten Kapitel und zwar sind wir in Lukas 1 und lesen gemeinsam Lukas 1, Verse 5 bis 25. Hört nun Gottes Wort. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Soweit die Lesung aus Gottes Wort. Lasst uns noch einmal beten. Gott, unser Vater, wie unser Herr Jesus Christus selbst betet und sagt: Dein Wort ist Wahrheit. So beten wir mit ihm und bekennen diese Wahrheit und bitten dich: Heilige du uns in deinem Wort, gib uns Ohren zu hören, gib uns ein Herz, es zu verstehen und dass wir es von Herzen glauben und annehmen und daraus und danach leben. Und das beten wir im Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Worauf wartest du heute Morgen? Jeder von uns wartet auf das ein oder andere im Leben. Wir warten zum Beispiel auf Testergebnisse in der Schule oder Uni, den nächsten Urlaub oder das nächste Wochenende, die nächsten Ferien. Wir warten auf eine Rückmeldung, auf eine Bewerbung. Wir warten vor allem an Tagen wie heute auf besseres Wetter. Wir warten auf die ersehnte Amazon-Bestellung, wobei ich in der letzten Zeit den Eindruck hatte, dass es immer schneller geht und meistens die ursprüngliche Zustellung zu weit nach vorne angesetzt ist und es noch früher kommt. Das steht sehr für unsere Zeit, die schnelllebig ist und es sofort haben will, auch ohne Amazon Prime. Aber darauf warten wir. Auf einen verspäteten Zug warten viele von uns regelmäßig. Oder wir warten die nächste Mahlzeit. Ich weiß. Also egal wie gut oder wie nicht gut ich dich kenne, ich weiß, dass sicherlich auch dein Leben voller Wartezeiten ist. Und es sind nicht nur die gewöhnlichen oder harmlosen Dinge, auf die wir warten in unserem Alltag. Wir warten auch auf Besserung unserer Gesundheit. Wir warten auf Heilung in unseren Beziehungen. Wir warten auf einen Partner oder Partnerin. Wir warten auf das Ende unseres dauerhaften Stressmodus, das Ende unserer inneren Unruhe. Wir warten auf mehr Klarheit in unseren Entscheidungen. Wir warten auf Orientierung für unser Leben und was wir überhaupt tun sollen. Wir warten auf einen Ausbruch aus unserer Einsamkeit oder Isolation. Ja, wir warten sogar auf die Erwartung eines Kindes oder aber auf die Geburt eines Kindes. Also, ich könnte die Liste noch so lange weiterführen. Worauf wartest du heute Morgen? Das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage an dich ist diese. Wie verbringst du deine Wartezeit? Manchmal warten wir mit so großer Aufregung auf eine Sache, dass wir vor lauter Nervosität eigentlich gar nicht viel machen können, bis wir das Erhoffte und das, worauf wir warten, erlangen. Manchmal, wie wir manchmal so sagen, schlagen wir die Zeit tot. Oder wie man im Englischen manchmal sagt, kill the time, die uns so unendlich lang vorkommt. Manchmal lenken wir uns selber ab und vergessen fast, worauf wir warten. Aber manchmal gibt es auch eine Hoffnung, die aufgeschoben wird in unserem Leben, die uns einfach nur schmerzhaft erscheint. Und dann kommen wir ins Klagen darüber, dass wir immer noch warten müssen. Wir kommen auch vielleicht ins Hadern mit Gott. Zeiten großer Angst, wo wir auf eine Sache warten, die wir eigentlich fürchten, machen uns manchmal wie gelähmt. So hart kann eine Wartezeit sein. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, an eine sehr harte Zeit in meiner Kindheit. Es war eine sehr schwierige Phase, in der es mir davor graute, ins Bett zu gehen, vor lauter Angst, dass ich nicht einschlafen konnte. Und es hat mich gequält. Ich habe mich reingesteigert in diese Angst. Das heißt, das Warten selber wurde zum Problem. Ich hatte Angst vor dem Warten. Vielleicht geht es auch dir in der einen oder anderen Situation in deinem Leben so. Wie dem auch sei, Wartezeiten füllen unser Leben. Wir warten die ganze Zeit auf etwas. Aber es ist auch entscheidend, wie wir warten. Und weil die Bibel ein Buch ist, das geschrieben ist für Menschen wie dich und mich, ist sie auch voller Menschen, die zu warten haben. Und es wird uns klar, wenn wir in viele der einzelnen Lebensgeschichten, die uns die Bibel zeigt, reinschauen und persönliche Schicksale uns anschauen. Aber es wird uns dann vor allem auch klar, wenn wir die große Geschichte der Bibel vor Augen halten. Die große Geschichte, die aus diesen ganz vielen kleinen Geschichten zusammenkommt. Die vielen kleinen Ausschnitte aus vielen Jahrhunderten zusammengenommen führen zu dieser großen Erzählung, in der wir Gottes Plan mit dieser Welt und mit seinem Volk erkennen. Und das führt uns zu unserem heutigen Abschnitt, den wir eben gelesen haben. Denn in diesem kleinen Abschnitt aus der biblischen Geschichte läuft auf ganz besondere Weise, wie es immer wieder geschieht, dieses persönliche Schicksal dieses Ehepaars, Zacharias und Elisabeth, zusammen mit Gottes großer Geschichte. Und auf einmal sehen sie, wie ihre kleine Lebensgeschichte, die so unbedeutend erscheint, Teil wird von Gottes großem Plan. Und ich glaube, dieser Text verweist uns auf vier Punkte und alle haben mit unseren Wartezeiten zu tun. Ihr habt sie in eurem Zettel abgedruckt. Und der erste Punkt ist, Wartezeiten sind Teil von Gottes Plan. Also in Vers 5, wenn wir zurückschauen auf unseren Text, begegnen wir diesem Mann Zacharias, der ein Priester ist, und seine Frau Elisabeth. Wir lesen bei Lukas, dem Historiker, wie wir in den ersten 5 Versen schon gelesen haben. Ihm geht es besonders um die geschichtlichen Details. Wo sind wir hier? Es ist die Zeit Herodes des Großen, der ungefähr bis zum Jahr 4 in Judäa geherrscht hat. Und wir wissen, dass es Lukas besonders wichtig ist, einzuordnen, wo wir uns befinden. Wir befinden uns natürlich im ersten Jahrhundert, in der Welt des Judentums in Palästina und die Aufmerksamkeit innerhalb dieses Kosmos, dieses Makrokosmos, richtet sich dann auf diesen Mikrokosmos dieser Familie, dieses Ehepaars. Und die Priester, wie Zacharias ein Priester war, was waren die Priester? Wir lernen das natürlich im Alten Testament. Die Priester dienten am Heiligtum und vor allem eben am Altar, wo sie Opfergaben brachten vor Gott. Sie waren Vertreter des Volkes vor Gott. Sie haben das Volk vor Gott vertreten. Aber sie vertraten auch Gott vor dem Volk und so waren sie in einer gewissen Weise Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und innerhalb dieser großen Priesterschaft Israels gab es verschiedene Abteilungen seit der Zeit von König David, weil es eben so eine große Menge Priester gab. Und diese Priester mussten nicht unbedingt Frauen haben aus priesterlichem Geschlecht, aber so war es der Fall für Zacharias, denn sie, Elisabeth, war aus der Linie Aarons. Und was wir hier vor uns haben, ist also eine vollblütige Priesterfamilie, die vollkommen Teil des jüdischen Glaubens ist, Teil von Gottes Volk. Wir denken vielleicht an den Fall, hypothetisch, eines Pastors, dessen Vater Pastor war und dessen Sohn Pastor wird, der nun eine Frau hat, die selber Pastorenfrau ist und denselben Hintergrund hat. Und so kommt es zusammen, so ist es vergleichbar auch mit Zacharias und Elisabeth. Aber noch viel mehr als über ihren familiären Hintergrund lernen wir über Zacharias und Elisabeth in Vers 6, dass sie gerecht waren, gottesfürchtig, fromm, gläubig. Was bedeutete das konkret? Im Alten Testament sehen wir, die Gerechten sind die Gläubigen. Bedeutet es, dass sie ohne Sünde waren? Nein. Es bedeutete aber, sie wollten von ganzer Kraft zu Gottes Ehre leben. Das bedeutet, gerecht zu sein im Alten Testament, meistens. Gerechten sind die, die fromm sind, gläubig. Sie richten ihr Leben nach Gottes Gesetz aus und wandeln in seinen Geboten. Und wenn jemand wirklich Gott anhängt und tun will, was Gott gefällt, sollte das nicht zu einem sichtbar besseren Leben führen, würden wir denken. Und vieles im Alten Testament verweist uns darauf, wenn du Gott nachfolgst, wird dein Leben doch sichtbar besser verlaufen, oder? Wie ihr es schon gehört habt, belehrt uns der nächste Vers eines Besseren. Denn dort lesen wir in Vers 7, sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Und wenn wir das lesen und uns in die Situation hineinversetzen, sehen wir sehr leicht, was es für ein schwerer Stand war für dieses Ehepaar. Es ist leicht für uns nachzuvollziehen, wie schwer es ist, mit dieser Kinderlosigkeit zu leben und ins hohe Alter zu kommen und darauf zurückzuschauen. Aber es bedeutete noch mehr, als es sowieso schon für uns auch bedeutet, in der damaligen Zeit. Denn Unfruchtbarkeit war ein Zeichen für Gottes Missgunst, seinen Fluch und seine Strafe. So hat sich das im Denken der Leute festgesetzt. Und wir sehen im Alten Testament, die Leibesfrucht, Kinder zu haben, ist ein Segen Gottes. Aber haben wir nicht gerade eben gelernt, dass Zacharias und Elisabeth eben in Gottes Wegen wandelten? Die Antwort ist natürlich ja, genau. Und das ist gerade der Punkt, diese zwei Verse zusammengenommen. Lehren uns, dass ein Gott wohlgefälliges Leben, ein Leben, das Gott wirklich gefällt, ein Leben, das in seinen Augen zählt, als ein gerechtes und aufrichtiges Leben zu seiner Ehre, so ein Leben zu führen bedeutet nicht, dass wir mit allen irdischen Segnungen überschüttet werden. Das sehen wir nicht nur an Elisabeth, sondern das sehen wir auch an den Vorbildern, die wir dafür im Alten Testament sehen. Wir sehen es natürlich vor allem, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, an Abraham und Sarah. Wir sehen es aber auch an Hannah und Elkanah im Alten Testament, diese Frauen, die dann als wirkliche Vorbilder genommen werden und die aber kinderlos waren. Sie rangen mit Gott und haben sich gefragt, wie soll das sein? Und vielleicht kennst du ganz genau diese Situation, in der Elisabeth ist, buchstäblich aus deinem Leben. Aber sei es nun ein Kind, auf das du vielleicht wartest, oder auch etwas anderes, worauf du wartest. Du erhoffst dir was wovon du eigentlich weißt, dass objektiv gesehen es ein Segen ist von Gott. Nicht was, was schäbig ist und irgendwie nur für dich selbst ist, wovon du weißt, dass es Gott nicht segnet, sondern etwas, was Gott wirklich als einen Segen bezeichnet. Und du wartest darauf, aber du erlangst es nicht. Du betest darum, aber es geschieht nichts. Du wartest und wartest einfach nur so. Wie lange noch? Aber diese wirklich nervenzerreibenden Wartezeiten in unserem Leben sind kein Indiz dafür, dass Gott dich übersehen hat. Sie sind kein Anzeichen, dass Gottes Plan am Ende doch nicht so großartig ist, wie es klingt, weil irgendwie scheinbar was schiefläuft in Gottes wunderbaren Plan, von dem du gedacht hast, dass er auch für dein Leben gilt. Es bedeutet nicht, dass Gott dich übersehen hat. Nein, Gott führt seinen Plan auch weiter fort, wenn Teil des Planes unsere Wartezeiten sind. Es ist nicht die Logik von Gottes Plan für die Welt und für dein Leben, die sich ändern muss, wie so oft, sondern es ist die Orientierung unseres Herzens. Um also zu unserer vorigen Frage zurückzukommen, wie verbringst du diese von Gott in dein Leben geführten Wartezeiten? Wie verbringst du diese Wartezeiten? Die erste Wahrheit, die wir hier also feststellen wollen, ist, diese Phasen sind Teil von Gottes Plan. Er ist am Werk, er schafft etwas. Und dazu wollen wir unseren zweiten Punkt betrachten. Wartezeiten sind nicht nur Teil von Gottes Plan und sind einfach nur so da, sondern Wartezeiten sind ganz konkret das Saatbeet für Gottes Verheißungen. In Verse 8 bis 11, wenn wir zurück auf unseren Text blicken, finden wir den Priester Zacharias in seinem Dienst im Heiligtum. Wir sehen hier das, was ein Priester tut in dieser Zeit. Es gibt das Morgen- und das Abendopfer und dafür geht der Priester in den Tempel. Und welcher Priester in den Tempel geht, wird durch das Losverfahren festgestellt. Ich habe schon gesagt, es gab viele Priester und um sicherzustellen, dass auch jeder vielleicht mal drankommt und vielleicht konnte nicht jeder Priester ständig drankommen, je nachdem, wie das Losverfahren ausgeht. Aber durch das Losverfahren kommt also Zacharias an jenem Tag in den Tempel. Und dort wartete dann im Altarraum vor dem Eingang zum Allerheiligsten, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr am Versöhnungstag eintreten durfte. Vor diesem Allerheiligsten wartete dort der Altar und die Aufgabe des Räucherns. Dort durfte, also im Allerheiligsten durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr hineingehen, aber in diesem Vorraum ging der Priester zweimal am Tag ein, zum Morgen- und zum Abendopfer. Und dann wurde dieser Rauch auf dem Altar beständig vor dem Herrn ist aufgestiegen. Und es war ein wohlduftender Geruch. Wir können mehr dazu lesen aus 2. Mose 30. Und wenn wir uns diese Szene an diesem Altar vorstellen, wo der Priester kommt und das Opfer darbringt und dann die Räuchergaben, und wo das als ein wohlduftender Geruch vor Gott aufsteigt, dann werden wir natürlich zurückversetzt in die ganze Welt des Gesetzes im Alten Bund, Gottes Bund mit Israel, dem Tempel und dem Priestertum und der ganzen Bedeutung dahinter. Und was war das Heiligtum? Was bedeutete das Heiligtum für Israel? Es war der Ort, wo Gott seinem Volk begegnet ist. Es war der Treffpunkt zwischen einem sündhaften Volk, das von Gott getrennt war, auf der einen Seite, und einem ewigen Schöpfergott, der dort Gemeinschaft mit seinem Volk stiftet. Aber dieser priesterliche Dienst zu diesem Zeitpunkt, müssen wir uns vor Augen führen, es gab seit Jahrhunderten keine Offenbarung Gottes mehr, dieser priesterliche Dienst stand unter dem Zeichen des Wartens. Und Zacharias zeigt uns, dass nicht nur sein persönliches Leben, wie wir gerade schon sein Schicksal etwas beleuchtet haben, unter dem Vorzeichen des Wartenstands, sondern auch das Leben des Volkes. Denn das Volk wartete darauf, was Gott tun würde. Und ich glaube, hier ist eine kleine Lehre für uns verborgen und die für unser Leben wirklich von Relevanz sein kann, dass wir, wenn wir auf etwas warten in unserem Leben, warten wir niemals alleine. Wenn wir Teil sind von Gottes Volk, warten wir niemals alleine. Und deswegen wisse dich als Teil von Gottes Volk. habe mir vorgestellt, gehen wir nochmal zurück zum verspäteten Zug. Wir stehen am Bahnsteig und wir finden eine große Menschenansammlung, die alle auf denselben Zug warten. Und der Zug ist offensichtlich verspätet und alle Leute schauen in ihrer Deutschen Bahn-App und sie schauen auf die Anzeigetafel. Und dann kommt es sogar vor manchmal, dass das, was wir in der App finden, nicht übereinstimmt mit dem, was auf der Anzeigetafel angezeigt ist. Und die Leute versuchen plötzlich zusammen herauszufinden, was los ist. Es gibt ein solidarisches Gefühl, wenn man in dieser Situation zusammen ist. Oder wenn man zusammen im Wartezimmer sitzt, wo man vielleicht leichter zu Gesprächen verleitet wird. Man sitzt also im selben Boot. Aber noch viel mehr trifft es auf unser Leben zu, wenn es Wartezeiten gibt, wenn wir Teil von Gottes Volk sind. Dann ist unsere Lebensgeschichte niemals losgelöst von der Geschichte des Volkes Gottes. Und das ist eine wichtige Lehre für uns, weil wir einander brauchen. Aber worauf wartete Gottes Volk damals? Was ist die Situation? Ja, wir haben es gerade eigentlich in der Schriftlesung aus Maleachi 3 schon gehört, dem letzten Kapitel des Alten Testaments. Dort werden große Vorhersagen gemacht. Ja, das Alte Testament endet als eine unaufgelöste Geschichte. Wo geht es weiter? Wo wird der Strang wieder aufgenommen? Wo wird Gott seine Geschichte weiterführen? So vieles, was Gott angekündigt hatte, stand noch aus. Finale Erlösung. Befreiung für Gottes Volk, dass Gottes Volk wieder gesammelt wird, dass sie wieder an einem Ort gemeinsam Gott loben und preisen. Und wenn ein gläubiger Jude zur damaligen Zeit auf Gottes Wort im Alten Testament geschaut hat, wusste er, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist. Aber an diesem Tag, an dem Zacharias in das Heiligtum kommt, nimmt Gott diese Geschichte wieder auf. Draußen wartet das Volk und auf einmal begegnet Zacharias in seinem Dienst am Altar einen Engel. Und er bringt ihm eine der besten Zusagen der Bibel, die welche ist: Fürchte dich nicht. Okay, er kommt ins Erschaudern vor diesem Engel und er sagt: Fürchte dich nicht, dein Flehen ist erhört. Und was lesen wir da? Wir lesen sehr vieles. Wir werden es uns nie im Detail anschauen, aber er sagt: Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären. Und ist es nicht logisch, wie wir dann lesen, dass es große Freude geben wird? Und nicht nur große Freude, wie es über jedes Kind Freude gibt, sondern auch dieses Kind wird Gott besonders hingegeben sein. Wir lesen hier von dieser Abstinenz von Alkohol, das deutet eventuell auf ein besonderes Gelübde hin. Es gab das Nazirea-Gelübde, wir wissen nicht genau, ob Johannes darunter stand, vermutlich nicht, aber jedenfalls ein Teil davon ist hier benannt. Und wir wissen, dieses Kind, Johannes genannt, das Name übrigens bedeutet, Gott ist gnädig. Es gibt schlechtere Namen als Johannes, okay? Es gibt schlechtere Namen als Gott ist gnädig, okay? Nur so als Tipp. Aber wir sehen, sein Name wird Johannes sein und dieser Johannes wird Gott besonders hingegeben sein. Er wird von Gottes Geist erfüllt und wie Elia im Alten Testament von Gottes Geist erfüllt, Gottes Volk in einer Zeit begegnet ist, in der es eigentlich einen großen Abfall von Gottes Willen gab. In diesem Geist von Elia, wird dieser Johannes sein Volk, Gottes Volk, sammeln und vorbereiten. Und wenn jetzt Zacharias all diese großen Dinge, die ihr nochmal nachlesen könnt, hört durch seine biblisch geschulten Ohren, dann war ihm klar, was der Engel hiermit sagt. Das ist die finale Zeit, die große Endzeit in Gottes Kalender für die Welt. Der große König wird kommen. Der Messias kann nicht weit sein, wenn dieser Johannes eben der Pionier ist, der vorausläuft. Das hat Zacharias verstanden. Wir haben vorher gesagt, Wartezeichen sind keine zufälligen Missgeschicke. Sie sind Teil von Gottes Plan. Aber sie sind auch Saatbeet für Gottes Verheißung. Und was ist ein Saatbeet? Ich habe mir noch mal ein Bild davon angeschaut, um mich etwas zu vergewissern. Ein Saatbeet ist die eigens zubereitete Fläche, die eben optimale Bedingungen schafft für das Wachsen der Frucht. Und Wartezeiten in unserem Leben können genauso funktionieren, Denn Wartezeiten sind die Zeiten in unserem Leben, in denen Gott seine Verheißungen auf besondere Weise heranwachsen lässt. Und wir schauen, glaube ich, oftmals auf Wartezeiten in unserem Leben eher wie vielleicht Betonflächen. Betonflächen, wo vielleicht manchmal ein bisschen Unkraut durchkommt, aber sonst nicht sehr viel gute Frucht. Wir schauen auf diese Zeiten eher als leblose Zeiten. Aber was macht den Unterschied in unserer Wartezeit? Es ist Gottes Verheißung. Und Zacharias hat diese Verheißung hier nochmal in seiner ganzen Fülle gehört, die er schon aus dem Alten Testament kannte. Aber jetzt auf einmal wird ihm klar, das ist die Verheißung, die in sein Leben reinkommt, in seine Situation. Er, sein Leben, sein von Schicksal geprägtes Leben, wird jetzt Teil dieser größeren Verheißung Gottes für sein Volk. Gott nutzt diese schwierige Lebensgeschichte, dieses harte Leben, um hier seine Verheißung reinzusprechen. Das ist der Unterschied, den Gottes Verheißungen für unsere Wartezeiten machen. Eine der wichtigsten Wahrheiten, an die ich euch als Gemeinde immer und immer und immer wieder erinnern kann, darf und muss, ist, dass Gott seinem Wort treu bleiben wird. Gott wird seinem Wort treu bleiben. Und es schließt sein Wort des Gerichtes mit ein, ebenso wie sein Wort über die Erlösung. Gottes Wort steht bombenfest und es wird nicht scheitern. Aber er legt dieses Wort im Leben seines Volkes und in unserem Leben in Wartezeiten hinein. Vergiss nicht, dass es Gottes Wille ist, dass wir warten. Und er gibt uns in seinem Wort alles, was wir für diese Zeiten brauchen. Vielleicht geht es dir manchmal so, wenn du unterwegs bist oder wenn du, keine Ahnung, vielleicht hast du einen Termin und du weißt, es wird eventuell noch Wartezeiten davor geben. Dann nimmst du dir was mit und weißt, schon im Voraus, sehr weise gedacht, ich werde hier vielleicht sitzen und vielleicht will ich nicht nur mein Handy zur Hand nehmen, sondern ich nehme mir ein Buch mit oder ich nehme mir meine Arbeitsmaterialien, mein Laptop mit, um die Zeit zu nutzen. Und übertrag diese Alltagspraxis, die du dir vielleicht angeeignet hast, übertrag das mal auf dein Leben und die Zeit, in der unsere Welt fortschreitet. Diese Wartezeiten sind der Schauplatz für das Wachstum von Gottes Verheißungen. Und deswegen ist die Frage, füllst du deine Wartezeiten mit Gottes Wort? Denk daran, was Jesus gesagt hat. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und der Engel kündigt Zacharias also an, dein Gebet ist jetzt erhört. Und er kündigt das Kommen von Johannes an, den großen Propheten, der dem Messias vorausgehen wird, der Gottes Volk auf Gottes Kommen vorbereiten wird. Aber noch eine kurze Frage, bevor wir zum nächsten Punkt gehen. Welches Gebet wurde eigentlich erhört? Wir können annehmen, dass Zacharias um ein Kind Gott gebeten hat. Aber wir sehen auch, das Volk ist am Gebet und wir sehen auch einen Priester am Werk und wir wissen, ein Priester ist jemand, der Fürbitte für Gottes Volk tut. Und in dieser Situation kommt der Engel und sagt, dein Gebet ist erhört. Was für ein Gebet ist es? Auf eine wunderbare Weise sehen wir beide Gebete zusammenlaufen. Das Gebet des Zacharias für das Volk Israel vor Gott bringt, aber auch das Gebet in seinem eigenen Leben für ein Kind. Gott antwortet auf dieses Gebet auf doppelte Weise. Und durch dieses Kind bestätigt er, dass er seinem Volk Erlösung bringen will. Und er tut es mit einer großen Verheißung. Gott nutzt also unsere Wartezeiten als Saatbeet für seine Verheißung. Er legt Verheißungen in unsere Wartezeiten. Und das führt uns auf unsere Reaktion in unserem dritten Punkt. Wartezeiten lassen unseren Glauben reifen. Wartezeiten lassen unseren Glauben reifen. Also nach diesem großen Erschaudern vor dem Engel und dessen Zusage von einer großartigen Verheißung, wie reagiert Zacharias? Das sehen wir im nächsten Vers hier. Wie reagiert er? Vers 18. Er stellt erstmal diese Frage, woran soll ich dies erkennen? Und interessanterweise ist es genau die Antwort, die auch Abraham damals gegeben hat, als ihm ein Kind angesagt wurde. Er hat auch gesagt, woran soll ich das erkennen? Beide Männer, Abraham und hier Zacharias, sind alt. Ihre Frauen sind alt. Und deswegen richtet Zacharias seine Augen worauf? Auf die menschliche Auswegslosigkeit seiner Lage. Und deswegen erinnert Zacharias den Engel freundlich sozusagen: Du weißt schon, wer vor dir steht, ich bin ein alter Mann. Er sagt: Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Wenn Gott Verheißungen an dich macht, ist die wichtigste Frage: Was wirst du darauf antworten? Was antwortet dein Herz auf Gottes Verheißung? Wir sehen in Zacharias Antwort, wie sehr sein Herz an seinen Umständen haftet. Er kann seinen Blick nicht loslösen. Er kann ihn sehr schwer loslösen von der unmöglichen Situation, in der er menschlich gesehen steht. Wenn er diese Ankündigung eines Kindes hört, sagt er sich: Menschlich gesehen ergibt es keinen Sinn. Er war eingenommen von allem, was er mit seinem bloßen Auge um ihn herum sah. Und Adolf Schlatter, ein Kommentator, schreibt hierüber so passende Worte. Er schreibt, dass das Ohr des Menschen, also das Ohr des Zacharias, ihm verschlossen ist, weil ihn das überwältigt, was er mit seinen Augen sieht und die Natur ihn als mächtige Wirklichkeit beherrscht. Gott aber ihm verborgen, fern und ohnmächtig scheint. Findest du dich auch in diesem Zustand? Findest du, dass die Lebenswirklichkeit, die du mit deinen Augen sehen kannst, die menschlichen Umstände, die Schwierigkeiten, in denen du stehst, bist du überwältigt von deinen Schwierigkeiten und scheint dir, was Gott in diese Schwierigkeiten hineinspricht durch seine Verheißung, scheint es dir verborgen, fern und ohnmächtig? Ich glaube, wir finden keinen Gerechten, keinen Gläubigen, keinen, der zu Gottes Ehre wirklich leben will, von ganzem Herzen in der Geschichte, dem es nie so ergeht. Ich glaube, wir finden keinen Gläubigen, dem es niemals so ergeht wie Zacharias in dieser Situation. Und für die meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen: Dieser Mann bin ich. Zacharias war gerecht, er wandelte tadellos in Gottes Geboten. Doch dann auf einmal kam er auf unmissverständliche Weise persönlich in Begegnung mit Gott und seinem Wort für ihn. Und das sehen wir in Vers 19, weil der Engel sagt, er ist der Engel Gabriel. Wer ist Gabriel? Wir finden ihn im Buch Daniel. Ein Engel, der namentlich schon bekannt ist. Namentlich bekannt ist als der Engel Gottes, der das Wort des Propheten auslegt bei Daniel. Zacharias ist also klar, wer vor ihm steht. Es ist unmissverständlich. Es ist nicht so, dass er sagt: Ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich von Gott kommst, weil wenn du wirklich von Gott kommst, dann werde ich dir glauben. Er sagt: Schau mich mal an. Wie soll denn dieses Wort in meinem Leben wirklich realisiert werden? Sein Herz bleibt in seiner ausweglosen Lage stecken. Und das sehen wir an der Schlussfolgerung des Engels in Vers 20, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und deswegen wird ihm der Mund geschlossen. Das heißt, das Zeichen, das Zacharias sich gewünscht hat, ne, er hat gesagt: Woran soll ich das erkennen? Das ist implizit die Bitte um ein Zeichen. Er kriegt dieses Zeichen. An seinem Leib erfährt er es buchstäblich. Er wird zum Schweigen gebracht, bis diese Worte des Engels realisiert werden. Also nochmal, wenn du warten musst, ist es kein Zufall. Gott hat dich hier hingestellt. Es ist sein guter Wille. Und er hat dich darin nicht allein gelassen, sondern in seinem Wort hat er für deine Wartezeiten Verheißungen gemacht, mit denen du leben darfst, die gerade in diesen Wartezeiten Frucht bringen sollen. Aber er setzt dich dieser Wartezeit bewusst aus, um deinen Glauben reifen zu lassen. Und wenn wir mit Gottes Verheißungen konfrontiert werden, dann ist die natürliche Reaktion unseres Herzens was? Es ist Unglaube. Wir glauben lieber alles anderem als Gott. Wenn unsere Umstände im Widerspruch stehen zu dem, was Gott sagt, wem sind wir geneigt zu glauben? Oft glauben wir unseren Umständen. Unser Herz ist ein aufrührerisches und unruhiges Übel. Es ist unheilbar krank, wie das Alte Testament einmal sagt bei Jeremia. Es ist ein krankes Herz. Und warum ist es krank? weil wir Gott nicht vertrauen können. Und selbst nachdem Gott uns durch seine Gnade wiederhergestellt hat, durch Glauben an Jesus Christus, tun wir uns noch immer schwer und fallen immer wieder zurück in dieses Schema, wo, wenn unsere Umstände und Gott sich widersprechen, wir uns doch wieder für die Umstände entscheiden. Das ist die Diagnose, aber was gibt dieser Abschnitt unseren ungläubigen Seelen an die Hand? Wie konkret können wir diese Wartezeiten in unserem Leben zu Glaubenswachstumszeiten, um mal ein sehr langes, eigenartiges Wort zu verwenden, wie kann es von der Wartezeit zu einer Glaubenswachstumszeit werden? Ich denke, wir finden in diesem Text zwei Dinge, zwei der wichtigsten Rezepte überhaupt. Flehen zu Gott und hören von Gott. Flehen zu Gott und hören von Gott. Egal wie gefangen wir sein mögen von Argumenten, Gott nicht zu glauben. Sei es deine Umstände, die argumentieren gegen Gottes Wort, sei es dein ungläubiges Herz, das sich gegen Gott auflehnt, sei es andere Menschen, die Gottes Wort in deinem Leben widersprechen, egal was es ist, das gegen Gottes Wort argumentiert in deinem Leben. Wir können immer noch zu ihm flehen. Wir können seinen Namen anrufen. Und das zeigt uns Zacharias und Elisabeth, sicherlich durch ein vom Gebet getragenes Leben, in dem sie gewartet haben. Aber es zeigt uns auch das Volk hier, das zu Gott fleht. Und zweitens, wir können uns Gott in seinem Wort aussetzen. Und was passiert, wenn wir uns Gott in seinem Wort aussetzen? Das führt uns zu unserem letzten Punkt. Wen finden wir dort? Wir finden die ultimative Segensquelle. Dieses Wort trägt uns zu dem, den unsere Herzen brauchen. Lasst uns auf unseren letzten Punkt schauen. Durch Jesus Christus sind unsere Wartezeiten nicht ziellos. Also nachdem das Volk sich über die lange Wartezeit wundert, auch hier ist wieder Warten angesagt, das Volk denkt sich, wo bleibt Zacharias? Denn sie wussten, was sie zu erwarten haben, wie lange das Prozedere dauert. Aber irgendwie verzögert sich das Ganze und sie werden vielleicht unruhig und auf einmal kommt er heraus, verstummt und sie wissen gleich, okay, da ist was passiert. Er muss also von hier aus nach Hause gegangen sein als ein veränderter Mann. Stellt euch es mal vor. Er ist diesem Engel begegnet. Er hat so eine große Verheißung empfangen. Und er trägt jetzt dieses Zeichen, das der Engel ihm auferlegt hat, buchstäblich an seinem Leib herum, weil er stumm ist. Und dann richtet sich der Blick eben auf seine Frau Elisabeth in den letzten Versen hier. Und in der Tat sehen wir, sie wird schwanger. Und es besteht bei ihr kein Zweifel, wem sie diese Wende zuzuschreiben hat. Sie sagt, so hat mir der Herr getan, in Vers 25. Und so wurde ihre Empfängnis und Schwangerschaft Teil der großen Vorgeschichte, die hinführt zu einer weiteren Schwangerschaft in ihrer Familie, in Elisabeths Familie, wie wir lernen werden nächste Woche, durch die der Herr Jesus Christus letztlich in diese Welt kommen sollte, denn Elisabeth war verwandt mit Maria. Und es führt uns noch ein letztes Mal zurück zu unseren zwei Fragen. Worauf wartest du und wie verbringst du deine Wartezeit? Die Adventszeit dreht sich um unser Warten. Es ist die Zeit kurz bevor der Ankunft, Weihnachten. Es ist Wartezeit. Was bedeutet Advent? Ankunft. Und durch Jesus Christus und sein Kommen finden wir die finale Bedeutung all unserer Wartezeiten. Denn was wir an Sehnsucht mit uns herumtragen, wird nicht zu einem Ende gebracht und kommt nicht zu einer Auflösung, wenn Jesus kommt. In ihm warten wir nicht ohne Ziel und das ist das Entscheidende. Wenn wir auf unsere Wartezeiten schauen, sehen wir vielleicht manchmal, wie ein weltlicher Mensch es sehen würde, der Gott nicht kennt und ohne Hoffnung lebt. Wir sehen kein Ende. Aber in Jesus verändert sich unser Blick, denn wir wissen, was hat Jesus in unserem Leben gemacht? Er hat der sinnlosen Herumtreiberei, in der wir normalerweise durch diese Welt herumirren, ein Ende gemacht. Jesus kam in die Welt, um deinem und meinem Leben das Ende zu geben, was all unser Warten sinnvoll macht. Und so ist es wie mit dem Leiden, so auch mit dem Warten. Was verändert der christliche Glaube? Was verändert das Evangelium? Dass es nicht sinnlos bleibt. Dass es nicht sinnlos bleibt. Jesus kam, um uns ewiges Leben zu bringen. Was bedeutet, es steht noch etwas aus. Das ganz Große steht noch aus. Und wie hat er uns das gebracht? Nicht durch unsere guten Werke, sondern durch sein Leben, Sterben und Auferstehen, wie wir es vorher bekannt haben im Bekenntnis. Er ist aufgefahren in den Himmel, um jetzt zu herrschen, und die Geschichte ist noch nicht zum Ende gekommen, denn wir wissen, er wird wiederkommen. Und das ist die Deadline für unsere Welt, die wirklich zählt. Wir warten also auf den zweiten Advent, nicht nächsten Sonntag, sondern den zweiten Advent unseres Herrn Jesus Christus, in dem er wiederkommen wird. Das Wichtigste in deinem Leben, wenn du zu Jesus Christus gehörst, auch wenn du nicht zu ihm gehörst, aber besonders wenn du zu ihm gehörst, ist das Wichtigste in deinem Leben eine unsichtbare Realität, eine unsichtbare Wirklichkeit. Und in dieser Zeit des Wartens, in dem Gott dich mit dieser unsichtbaren Wirklichkeit seiner Verheißungen leben lässt, brauchst du dringend diese Verheißungen. Heute müssen wir flehen, dass er unseren Glauben stärkt und bewahrt, wie wir es vorher in der Zeit unserer Fürbittengebete auch schon getan haben, dass er unseren Glauben erhält. Aber eines Tages wird diese Hoffnung sichtbar werden. Deswegen fragen wir uns, warten wir darauf? Wartest du darauf? Und wartest du aktiv? Wie füllst du diese Wartezeit? Wartest du aktiv, dass das Verlangen, das du in deinem Herzen hast, zu so vielen Dingen in deinem Leben, das Verlangen nach all den Dingen, die wir anfangs schon uns gemeinsam angeschaut haben, dass das Verlangen deines Herzens letztlich gebündelt wird in dem, was wirklich zählt, nämlich Christus und ihn zu sehen. Möge also er unsere Herzen weit machen und unseren Blick auf sich selbst ausrichten in dieser Adventszeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für dieses Wort, was uns noch einmal neu gezeigt hat, wie wichtig dein Wort ist, weil wir alle Wartende sind. Wir warten alle. Lass unser Warten auf das richtige Ziel gerichtet sein. Sei es, dass wir mit Schmerzen warten müssen an diesem Vormittag, an diesem Sonntag. Sei es, dass wir auf etwas warten, was wir so dringend gerne wollen in unserem Leben. Egal was es ist, bündle du unser ganzes Warten und richte du es auf Jesus hin. Und in seinem Namen beten wir. Amen.